19. April 1939. Achtung, Achtung, hier ist das Mikrofon der Hauptstadt der Bewegung.
Vorbereitungen, 50. Geburtstag des Führers. Dem Schöpfer Großdeutschlands gelten Dank und Glückwunsch der ganzen Nation. Unaufhörlich werden aus allen Gauen des Reiches und aus allen Schichten des Volkes Geschenke für den Führer in die Reichskanzlei gebracht.
Reichswirtschaftsminister Walter Funke überreicht Tizians Venus vor dem Spiegel.
Albert Speer ein 4 Meter hohes Modell des Triumphbogens von Germania.
Ferdinand Porsche einen motorisierten Volksflug.
Robert Ley einen fahrfertigen Volkswagen.
Es ist uns allen unmöglich, dem Führer den Dank abzustatten, der ihm gebührt. Und es ist schwer, ein persönliches Geschenk zu finden, das auch nur einigen Anspruch erheben kann, seiner würdig zu sein.
Die Firma Märklin, eine Modelleisenbahn.
Die japanische Regierung, ein Samurai-Schwert.
Aus Südtirol, eine Tabaksdose des Freiheitskämpfers Andreas Hofer.
Außerdem das Feldbesteck von Bismarck.
Es ist uns nun gelungen, eine Büste des großen Friedrich zu erwerben, die nach seiner Totenmaske von Meisterhand gefertigt wurde.
Also Hitler hat zum Beispiel 1939 10.000 Paar Socken geschenkt bekommen. Und ein Jahr zuvor waren es sogar 12.000.
Ich werde heute Abend in Berlin dem Führer diese Büste als bescheidenes Zeichen unserer unwandelbaren Treue und Dankbarkeit überreichen.
Also die Geschenke, die wurden in meiner Reichskanzlei in 1939 im großen Saal ausgestellt. Und da ist Hitler auch mal durchgelaufen und hat sich auch wirklich mal eine Socke in die Hand genommen und sich die angeguckt.
Und ihn bitten, sie als Ehrengeschenk der Hauptstadt der Bewegung und Stadt der deutschen Kunst entgegenzunehmen.
Das weitaus kostbarste Geschenk kam von der deutschen Industrie. Eine Kassette mit jenen Originalpartituren, die Wagner einst seinem Gönnerkönig Ludwig II. Von Bayern zum Dank für reiche Unterstützung geschenkt hatte. Brigitte Hamann, Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth, München 2002.
Und diese Partituren sind nach dem Ende der Wittelsbacher Herrschaft 1918 dann in den Wittelsbacher Ausgleichsfonds gelangt und von dort dann 1939 von der Reichswirtschaftskammer gekauft worden, um sie Adolf Hitler zum 50. Geburtstag zu schenken, der ja, was auch der Reichswirtschaftskammer nicht verborgen geblieben ist, ein großer Wagnerianer war. Und man dachte, das sei also ein adäquates Geschenk zum 50. Geburtstag des Führers. Und das fand er wohl auch und hat sich mächtig darüber gefreut und hat sie auch nicht mehr hergegeben. Und wo sie dann nach seinem Tod und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verblieben sind, ist leider unbekannt.
Sein schönstes Geschenk. Auf der Suche nach Wagners verschollenen Ringpartituren. Ein schlieriges Schattentheater von Michael Lissek.
Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, Test, Test.
Das ist der Redakteur dieser Sendung.
Na, ich rede noch mal ein bisschen.
Aufgenommen im Büro des Autors.
Sag ich, was ist das denn für eine Note? Wo hast du denn den her?
Richard Wagner,
wo hast du den getroffen?
Adolf Hitler, verlorene Autografe.
So.
Viele flüchten bei heiklen Themen ins Uneigentliche, der Autor und der Redakteur
ist der
auch.
Echt? Der klingt ja komisch.
Deshalb dieser Metadiskurs.
Ja, noch so ein paar Sätze von der Sorte. Ich hatte die Idee, dass man sozusagen mit dem Material, das du als Michael recherchiert hast, kann man für die Szenen eine andere Recherchefigur einsetzen. Also ne, du fährst an den Ort X und befragst den angeblichen hochkompetenten Menschen, der sich damit auskennt. So, wo könnten die Partituren sein? Dann dachte ich, man nimmt diesen O-Ton und packt ihn dann in eine szenisch etwas forcierte Geschichte und ersetzt den Reporter Michael eventuell durch eine andere Figur.
Ja.
Du, ich habe da ja eigentlich bei dieser ganzen Geschichte, ich habe da was ganz Schlichtes im Kopf. Ich habe immer dieses, das ist ja das Grundmuster, ich habe immer diesen dämlichen amerikanischen Quatschdetektiv im Kopf.
Es war gegen 11 Uhr morgens, Mitte April, ein Tag ohne Sonne und mit klarer Sicht auf die Vorberge.
Durch reich gesegnete Gefilde nähern wir uns der alten markgräflichen Residenz,
Ich trug meinen kobaltblauen Anzug mit dunkelblauem Hemd, Schlips und Brusttaschentuch. Schwarze Sportschuhe und schwarze Wollsocken mit dunkelblauem Muster.
Der Weg hatte ihn von Karlsbad aus durch Eger und über das Fichtelgebirge in das vom Abendsonnenschein lieblich beleuchtete Bayreuth geführt.
Ich war scharf rasiert, sauber und nüchtern. Und ich wusste, wollte ich mehr über die verschwundenen Partituren erfahren, musste ich hierher, ob ich wollte oder nicht.
Unversehens sind wir inmitten eines herrlichen Parkes. Weit Rasenflächen ziehen sich zwischen alten Bäumen hin, die das Schloss Eremitage umrauschen.
Bayreuth. Richard Wagner. Fast verschlägt es einem die Stimme.
Haus Wahlfried. Hinter einer durchaus satisfaktionsfähigen Empfangsblondine keuchte ich eine steile Treppe nach oben in den Bibliotheksraum. Dort erwartete mich mein Mann, Sven Friedrich.
Also wenn Sie es ausführlich haben wollen, bin ich der Direktor des Richard-Wagner-Museums mit Nationalarchiv und Forschungsstätte der Richard-Wagner-Stiftung, des Franz-Liszt-Museums und des Jean-Paul-Museums der Stadt Bayreuth.
Alles klar. Und wo sind die Partituren?
Also, wo die sind, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wenn ich es wüsste, wäre ich berühmt.
Und wüssten wir es, wäre diese Sendung schon an dieser Stelle zu Ende.
Also, davon kann man sicherlich ausgehen.
Apropos Metadiskurs. Müssten wir nicht, bevor wir überhaupt vom Verschwinden reden, erklären, um welche Partituren es sich überhaupt handelt? Und wie die ganze Geschichte überhaupt anfängt?
Diese Frage müsste man natürlich eigentlich einem der zahlreichen Editionsphilologen stellen, der Musikwissenschaftler, die zum Beispiel die Werkausgabe machen unter der Leitung von Egon Voss.
Wir sind eine Art TÜV.
Tonkunstüberlieferungsverwalter.
Wir überprüfen die Partituren, aus denen Wagner aufgeführt wird, auf ihre Richtigkeit.
Anstrengend.
Es ist natürlich eine Arbeit, die mit sehr viel, sehr, sehr viel Geduld verlangt, die mit sehr viel Frustration auch einhergeht. Und man kommt auch mitunter an den Punkt, an dem man sagt, man hat die Nase voll. Ja?
Von dem Punkt sind wir aber noch sehr weit entfernt.
Denn wir haben gerade erst angefangen.
Also?
Also Wagner hat, nachdem der König Ludwig II. Von Bayern ihn nach München geholt hatte, dem König seine Partituren geschenkt, seine Originalpartituren. Wagner hat zunächst die frühen Werke, also Feen, Liebesverbot, Rienzi, dem König geschenkt und dann das Rheingold und dann die Walküre. Und dass das nicht so weitergegangen ist, hat den einfachen Grund, der König war ungeduldig und wollte, dass diese Ringstücke gespielt werden. Wagner war aber der Meinung, das spielen wir erst, wenn der Ring fertig ist. Aber er konnte nichts machen. Der hatte ja dem König die Partituren geschenkt. Außerdem hatte er einen Vertrag mit dem König. Der König war der Eigentümer des Rings. Und hat deswegen durchsetzen können, dass Rheingold und Walküre 1869-70 gegen Wagners Willen aufgeführt worden sind. Und Wagner hat dann, um zu verhindern, dass beim Siegfried und bei der Götterdämmerung das Gleiche passiert, dem König lediglich Skizzen geschickt, also Abschriften von der Orchesterskizze beziehungsweise so eine Art Particell.
Kannte ich auch noch nicht, das Wort. Und welche Partituren sind jetzt verschollen?
Hat er doch gerade gesagt. Die Feen, Rienzi, Liebesverbot und die ersten zwei Teile vom Ring, Rheingold und Walküre.
Und die hat alle Hitler geschenkt bekommen und dann sind sie im Führerbunker verbrannt.
Immer langsam.
Hoher Mann, Strahlensonne, sie zu sehen, zu verzehren, sie zu fassen, mir zu lassen, sie zu halten mit Gewalten, sehr Geschick, Wonne, Glück.
Das soll König Ludwig II. Sein.
Oh, mein König.
Und das soll Richard Wagner sein.
Ihr seid so schön und geistvoll, seelenvoll und herrlich, dass ich fürchte, ihr Leben müsse wie ein flüchtiger Göttertraum in dieser gemeinen Welt zerrinnen. Ihr wollt mir alles geben, alle Not soll von mir genommen sein. Ich soll haben, was ich brauche. Nur Bei Ihnen soll ich bleiben. Was sagt man dazu?
Naja.
Ist es nicht unerhört?
Ja, schon irgendwie.
Kann das anderes als ein Traum sein?
Ist das jetzt erfunden?
Nö, das steht so. In den Tagebüchern Richard Wagners und Ludwigs des Zweiten.
Okay.
Ah, na, ich hatte eigentlich gedacht, wir haben ausschließlich Szenen, die die Recherche betreffen. Also dann, sonst hast du natürlich mit, Ludwig der Zweite schenkt sie, nein, Richard Wagner schenkt sie Ludwig dem Zweiten. Das ist natürlich sofort Kasperle-Theater.
Okay, das wolltest du also nicht machen.
Weil nee, das wollte ich eigentlich nicht.
Die Partituren liegen nun also bei Ludwig dem Zweiten.
In einem großen, vergoldeten Schrank.
Vielleicht blättert Ludwig gelegentlich vor dem Schlafengehen darin herum. Vielleicht blättert er auch nicht gelegentlich darin herum. Man weiß es nicht. Man wird es nie erfahren. Ludwig II. Stirbt 1886. Dann kommt das Jahr 1919. Das Königreich Bayern wird abgeschafft. Schluss mit den Wittelsbachern.
Schluss mit goldenen Schränken.
Und die Partituren landen im Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Eine Art Archiv in diesem Fall.
Man hat 1923 den Wittelsbacher Ausgleichsfonds gegründet, weil man die meinte, entschädigen zu müssen für die Enteignungen, die passiert sind, weil es kein Königreich mehr war, weil es plötzlich eine Republik war.
Ja, und dann?
Niemand vermisst die Partituren. Rienzi und der Ring werden in Deutschland, Österreich und dem Rest der Welt gespielt, während die deutsche Bevölkerung Hitler zum Reichskanzler wählt.
Unser Urteil sähe heute anders aus, als er aussieht, wenn er nicht gekommen wäre.
Wir Deutsche können glücklich sein, doch viele große Söhne nicht nur den Wert unseres eigenen Volkes begründet und gehoben, sondern darüber hinaus auch einen unvergänglichen Beitrag geleistet zu haben zu den ewigen Werken des Geistes- und Kulturlebens der ganzen Welt.
Haben Sie den grammatikalischen Fehler bemerkt? Es hätte heißen müssen, wir Deutsche können glücklich sein, dass viele große Söhne einen unvergänglichen Beitrag geleistet haben und nicht geleistet zu haben. Hitler macht einen Grammatikfehler.
Adolf Hitler. Bis heute gibt sein Leben Rätsel auf.
Einer dieser Männer, die das beste Wesen unseres Volkes in sich verkörpern, von nationaler deutscher Größe zu übernationaler Bedeutung emporgestiegen sind, ist Richard Wagner.
War er nun ein Nazi oder war er es nicht?
Er meint Wagner, nicht Hitler.
War er nun der Vorläufer Hitlers oder war er es nicht? Ich denke, dass Wagner sehr viele Seiten hat, die dem Nationalsozialismus in die Hände gespielt haben. Nicht der Chauvinismus, die Deutschtümelei, der Antisemitismus. Kurios ist ja nur, dass Hitler sich in Bezug auf den Antisemitismus nie auf Wagner berufen hat.
Einmal in der Reichskanzlei ließ Hitler aus seinem Schlafzimmer sauber ausgeführte und mit Farbstiften kolorierte Bühnenentwürfe für alle Akte von Tristan und Isolde holen.
Das ist jetzt
Albert Speer.
Die Historiker kommen sehr oft in mein Haus, um mich eingehend zu befragen.
Spandauer Tagebuch, 1. Mai 1948.
Heute ist Albert Speer Schriftsteller, Historiker seiner eigenen Vergangenheit.
Ein andermal zeichnete er Entwürfe für sämtliche Szenen des Ring des Nibelungen. Voller Genugtuung erzählte er bei der Mittagstafel, wie er 3 Wochen lang Nacht für Nacht darüber gesessen habe. Was mich besonders verwunderte.
Ja, er war ja ein Wagner-Fan, wie man heute sagen würde, ein Wagnerianer.
Natürlich ist es nicht gerade angenehm, immer wieder in diese Vergangenheit zurückgestoßen zu werden.
Vor dem Linzer Landestheater stiegen wir aus und betraten den großen Zuschauerraum.
Sollen wir das nachspielen?
Der Raum war ungepflegt, die Plüschbezüge der Bestuhlung waren abgesessen und verschlissen, der Theatervorhang verstaubt. Aber das schien Hitler nicht zu stören.
Wie sollen wir das denn nachspielen?
Mit sichtlicher Rührung zeigte er uns im obersten Rang den billigen Platz, von dem aus er Lohengrin, Rienzi und andere Opern erstmals gesehen hatte.
Mit sichtlicher Rührung?
Und gab durch eine knappe Geste zu verstehen, dass er allein sein wolle.
Eine knappe Geste?
Einige Zeit lang träumte er vor sich hin. Sein Blick war abwesend. Seine Gesichtszüge erschlafft.
Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wisst ihr was? Ich stehe unterdessen leicht betreten herum.
Unterdessen standen wir leicht betreten herum. Keiner wagte, sich zu rühren. Und erst nach sicherlich mehr als 5 Minuten kehrte Hitler in die Wirklichkeit zurück.
Hitler kehrt in die Wirklichkeit zurück? Und Speer ist dabei.
Adolf Hitler. Bis heute gibt sein Leben Rätsel auf.
Jeder hat mich belogen, sogar die SS.
Der Führer lebt Bayreuth. Sobald die schweren, ernsten Arbeiten anzugönnen, weilt er in den Monaten unserer Festspiele in Bayreuth. Des Führers große Verehrung für Richard Wagner krönt unsere Festspiele.
Nach einer Funkstille von 5 Minuten melden sich die großdeutschen Sender mit der eigenen Tagesfolge wieder.
Fünf Minuten? Ach, nö. Und was ist jetzt mit den geschenkten Partituren?
Das heißt, es gibt Aufnahmen all dieser Geschenke. Gibt es die? Also Fotos.
Aufzählungen und Filmaufnahmen, ein paar, ja.
Aber auf diesen paar Aufnahmen, also auch Filmaufnahmen, schwenkt die Kamera nicht über die Partituren.
Nein.
Was man ja wahrscheinlich bei so einem Geschenk tun gemacht hätte.
Ja.
Es gab beispielsweise jedes Jahr einen großen Artikel in den Zeitungen, vor allem im Völkischen Beobachter, was Hitler alles so geschenkt bekommen hat.
Ist das nicht Armin Fuhrer?
Ja, mein Name ist Armin Fuhrer.
Er hat ein Buch über Hitlers 50. Geburtstag geschrieben.
Und deshalb ahnt er, warum er hier ist.
Und ich glaube, ich bin hier, weil ich ein wenig über Führers Geburtstag, den 50. am 20. April 1939, reden soll.
Und bitte.
Richard Wagner muss man sagen, ist in den zeitgenössischen Medien nicht erwähnt, was nicht unbedingt was heißen muss.
Wie jetzt? Es ist gar nicht sicher, dass Hitler diese Partituren geschenkt bekommen hat?
Es mag Gründe gegeben haben, die wir im Moment vielleicht nicht durchschauen, warum man das nicht bekannt machen wollte.
Du hast doch eben diese Liste erwähnt. Also gibt es wirklich eine Geschenkeliste?
Es gibt zwei.
Also ein richtiges Verzeichnis?
Nein, also des 50. Geburtstags, nein.
Ah, nee,
das waren zu viele.
Hätte ja sein können, dass irgendein Bürokrat das sagt, das schreiben wir jetzt alles mal auf. Ja. Weil wir müssen ja nachher auch die ganzen Dankesschreiben schreiben. Mhm. Und dann brauchen wir doch eine Liste. Das habe ich doch bei meinem 50. Geburtstag auch gemacht. Das war von dem, das war von dem.
Genau genommen gibt es nur eine etwas windige Primärquelle, die behauptet, Hitler habe die Partituren geschenkt bekommen. Und die haben nachher alle zitiert.
Der Innenraum dunkel, holzgetäfelt, schweres Leder. Ein riesenhafter Bernardiner tappt herum. Hier wohnt Albert Speer.
Albert Speer, der Historiker seiner eigenen Vergangenheit.
Am 1. Oktober 1966 wurde ich nach 20-jähriger Haft aus Spandau entlassen.
Sagt er und er schreibt.
1939 war ich dabei, als einige führende Industrielle Hitler eine Kassette mit Originalpartituren Richard Wagners anlässlich seines 50. Geburtstages zum Geschenk machten.
Guten Tag, mein Führer, und herzlichen Glückwunsch. Wir sind einige führende Industrielle und...
Wir wollen Ihnen anlässlich Ihres 50. Geburtstages... eine Kassette mit Originalpartituren Richard Wagners zum Geschenk machen.
Darunter immerhin die 4-bändige Rienzi-Handschrift, sowie die Partituren von Rheingold und Walküre. Besonders erregte ihn die Orchesterskizze zur Götterdämmerung, die er den Anwesenden Blatt für Blatt mit kennerischen Kommentaren vorzeigte.
Mann, Mann, Mann! Darunter ist ja die Rienzi-Anschrift.
sowie die Partituren von Rheingold und Walküre. Und die Orchesterskizze der Götterdämmerung. Die erregen mich aber besonders. Speer, schauen Sie mal!
Oh!
Na, also.
Nichts, na also. Denn an diese Episode hat Speer sich erst im Jahr 1975 nach Rücksprache mit Winifred Wagner erinnert. In seinen Spandauer Tagebüchern. In den 6 Jahre zuvor erschienenen Memoiren steht davon nämlich überhaupt nichts.
Nun waren hier auf langen Tischen Hitlers Geburtstagsgeschenke aufgebaut. Im Wesentlichen eine Ansammlung von Kitsch, gespendet von seinen Reichs- und Gauleitern. Teils fanden die Geschenke Hitlers Beifall, teils machte er sich darüber lustig. Aber die einen unterschieden sich kaum von den anderen.
Das ist ja komisch. Ich könnte natürlich sofort spekulativ hinzufügen, weil diese Partituren das einzige Geschenk, jedenfalls wie mir scheint, in dieser Liste sind, die auf eine private Leidenschaft Hitlers abzielen. Während Briefe von Friedrich dem Großen oder Tabaksdosen von Andreas Hofer oder das Feldbesteck von Bismarck sind ja alles Dinge, die in irgendeiner Weise Hofer, Freiheitskämpfer, Bismarck, Kanzler, Friedrich König, die alle ein bisschen auf das Politische abzielen und die politische Figuren in dem, was sie tun, repräsentieren, während Wagner ja eher so ein Hobby ist. Und diese seltsame, viel engere Herzensbindung an Wagner wurde vielleicht tatsächlich als ein bisschen zu intim empfunden. Und schon hast du mich auch schon als O-Tongeber der Spekulanten.
Aber ob die von Speer geschilderte Szene überhaupt stimmen kann, bleibt doch bedenkenswert, denn die Partituren...
Das sind ja Riesendinger gewesen.
Robert Maschka ist hier.
Was?
Robert Maschka, Autor einer Menge Opernbücher, unter anderem von...
Wagners Ring, kurz und bündig.
Und er weiß, dass man mit solchen Riesendingern von Partituren nicht kuschelt.
Mit denen kuschelt man doch nicht.
Und dass man sie nicht mit kennerischer Miene im Raum herumzeigen kann, weiß er auch.
Die muss man richtig hinlegen und das sind ja so Folianten und ein Blatt nach dem anderen aufschlagen. Dann hat man wahrscheinlich vielleicht sogar noch Handschuhe an, damit man das nicht beschädigt. Wie soll das aussehen? Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin da schon sehr im Zweifel. Vielleicht hat er eben diesen Folianten in der Hand gehalten und ihn mal auf einen großen Tisch gelegt. Einen großen Tisch mag es ja zu dieser Zeit auch schon gegeben haben. Mal aufgeschlagen haben und hier, schaut mal, hier ist Hageln und ruft die Mannen zusammen, was weiß denn ich. Was soll man sich da vorstellen? Ich finde das alles sehr, sehr absurd.
Ich trug meinen kobaltblauen Anzug mit dunkelblauem Hemd, Schlips und Brusttaschentuch. Schwarze Sportschuhe und schwarze Wollsocken mit dunkelblauem Muster, als ich mir den Hörer griff. Ich war scharf rasiert, sauber und nüchtern. Und ich wusste, wollte ich Klarheit erlangen, musste ich mit dem Archivleiter des Wittelsbacher Ausgleichsfonds sprechen. Andreas von Majewski.
Majewski.
Michael Lissek hier. Hallo, Herr Majewski.
Wir haben dazu, und das wollte ich Ihnen nur bestätigen, eine Verkaufsakte. Das ist ganz klar. Wir haben die Übergabebestätigung vom 18. April 1939 an so zwei Referendare von dieser Reichswirtschaftskammer in Berlin, also im Auftrag vom Albert Pietsch, dem Leiter, sind die zum Fonds gekommen und haben die Sachen am 18. April abgeholt gehabt. Mhm. 2 Tage vor dem Geburtstag. Fakt ist aber mit Unterschrift die Bestätigung, dass diese beiden Referendare am 18. April die bei uns abgeholt haben. Also das ist da.
Na also.
Aber mit 2 Tage vorher ist schon interessant, ne?
Ziemlich kurzfristig.
Super, heiße Nadel. Und wenn das nicht geklappt hat, was schenken wir ihm dann? Ein Gutschein.
Ein Dienstjahr.
Dann kommt das mit dem Gutschein.
Aber
das mache ich zu Hause ja auch immer. Es hat nicht ganz geklappt mit deinem Geschenk, aber ich habe hier schon mal einen Gutschein geschrieben.
Ja, mal.
Eigentlich war damit alles klar. Aber dann trat ein neuer Mann auf den Plan.
Mein Name ist Rainer Fineske. Ich spreche in der Funktion des Vorsitzenden des Richard-Wagner-Verbandes Berlin-Brandenburg.
Fineske behauptete, einen heißen Draht zur Familie Wagner zu haben.
Ich meine, ich könnte jetzt den Warnfried anrufen, könnte es ihm genau sagen.
Wir haben Zeit. Viel Zeit.
Mhm.
Wir haben ganz gute persönliche Beziehungen durch Freundschaft, aber auch durch weitere Verwandtschaft, was jetzt nicht näher zu erläutern ist, was aber dadurch ein bisschen die Ambition und das persönliche Kennen natürlich der Wagner-Familie, auch im näheren Umfeld natürlich zwischen der Schweiz, Deutschland und so weiter, Frankreich.
Grandioser Otto, wie jetzt Schweiz, Frankreich, was ist das denn?
Ja, es geht nicht nur um die Handschriften, es geht ja um Partituren, also um Originalpartituren aus dem Ring. Die sind nicht verschwunden. Die sind ein Geschenk der Familie Wagner an Adolf Hitler persönlich gewesen.
Ja, aber das ist ja jetzt Quatsch.
Es ist so, diese Partituren hat Adolf Hitler persönlich als Geschenk bekommen von der Familie.
Woher wissen Sie das?
Das weiß ich aus der Familie. So, diese Partituren hat Adolf Hitler behalten, bis er in den Bunker umzog und hat sie auch mitgenommen.
Was ist das denn jetzt Verwirrendes? Vor allem, dass er es von der Familie weiß.
Und es ist dann kurz vor Kriegsende so gewesen, dass Wieland und Wolfgang Wagner bei Hitler in der Reichskanzlei waren, im Bunker, und ihn dazu bewegen wollten, diese Originalpartituren doch nach Wahnfried zurückzuschenken, wenn man so will. Und er hat natürlich gesagt, nein, nein, die bleiben hier, die sind hier sicher verwahrt in der Reichskanzlei im Bunker und die bleiben bei mir. Und man ist dann wieder unverrichteter Dinge abgezogen.
Wollen Sie nicht doch lieber anrufen? 0921.
Heil Hitler, Onkel Wolf, wir würden dich gerne dazu bewegen, diese Originalpartituren, die dir Winifred in den 30er, 40er Jahren im Namen der Familie geschenkt hat, doch nach Wahnfried zurückzuschenken, wenn man so will.
Nein, nein, die bleiben hier. Die sind hier sicher verwahrt in der Reichskanzlei im Bunker. Und die bleiben bei mir.
Komm, Wolfgang, wir ziehen unverrichteter Dinge wieder ab. So ist das gewesen?
Es ist so gewesen, dass Wieland Wagner und sein Schwager Laferenz, ich glaube, am 6. April 1945 nach Berlin gefahren sind.
Bodo Laferenz.
Oh, dann hätte ja das Ende des Dialogs heißen müssen, komm Bodo, wir ziehen unverrichteter Dinge wieder ab. Nicht komm Wolfgang, wir ziehen unverrichteter Dinge wieder ab.
Tatsächlich war es so, dass Wieland und Laferenz am 6.4.45 sich mit dem Holzvergaser aufgemacht haben nach Berlin.
Mit dem was? Mit dem Holzvergaser?
Mit dem Holzvergaser, also der Holzvergaser-Autos, die es damals gab, ja. Um den Versuch zu unternehmen, die Partituren, von denen sie wohl der Meinung waren, sie seien dort, dort herauszubekommen. Ja, also sie sind dann da dorthin gefahren und sind bis zu Martin Bormann, bis zu Albert Bormann vorgedrungen.
Einem der Adjutanten Hitlers.
Ja, und der hat ihnen wohl so sinngemäß erklärt, dass ja nun angesichts des unmittelbar bevorstehenden Endsiegs die Partituren nirgends sicherer seien als beim Führer selbst. Und dann sind die unverrichteter Dinge wieder nach Bayreuth zurückgefahren.
Sag ich doch. Aber Robert Maschka sagt.
Da fängt bei mir schon das Fragen an, woher waren die sich so sicher, dass diese Handschriften in Berlin sind? Oder vielleicht ist es ja auch so gewesen, dass diese Handschriften woanders lagerten, sie aber gerne von Onkel Wolf in Anführungsstrichen, gerne eine Erlaubnis bekommen hätten, die woanders abzuholen.
Onkel Wolf, der Kosename der Wagner Kinder für Adolf Hitler.
Wir sind ja in der Endphase des Krieges, das ist eine Reise gewesen aus Bayreuth und so und das ist ja nicht ganz, ganz ungefährlich gewesen.
Genau, das war mein Punkt, dass ich nämlich auch denke, die können doch nicht aufs Geratewohl nach Berlin fahren, wo, wenn man nicht weiß, wo die Partituren sind, man annehmen müsste, da sind sie wahrscheinlich nicht.
Und wir begeben uns in große Gefahr.
Ja, eben.
Um dahin zu fahren, ja. Also das finde ich das überzeugendste Argument. Du fährst nicht am Kriegsende aus Spaß mal kurz nach Berlin.
Nee.
Hatten die von irgendjemandem die Information, dass die Partituren in Berlin sind?
Also davon kann man sicherlich ausgehen.
Thank you.
Und da ranken sich ja nun viele Legenden. Und wie wir alle seit den Hitler-Tagebüchern und dem Stern wissen, kann man sich daran auch ganz schön die Finger verbrennen. Also das ist ein heikles Thema, ja. Spannend ist die Frage, wo hat Hitler denn diese Geschenke und damit auch die Partituren aufbewahrt und wo könnten sie denn bei Kriegsende gewesen sein?
Ja, natürlich ist die erste These, es sei in dem Führerbunker gewesen.
Wolfgang Wagner hat dran geglaubt. Also das war immer in der Familie, so habe ich das von Wolfgang Wagner immer gehört. Ja, also die waren da Führerbunker und diese Führerbunker-These, die hat sich lange gehalten. Und deswegen gab es ja auch immer mal auch Überlegungen und Forschung in Richtung Osten.
Also Richtung Sowjetunion, weil die Sowjets als Erste da waren im Führerbunker und in der Sowjetunion, selbstverständlich.
Man hat natürlich immer spekuliert, dass die Partituren in der Sowjetunion sind.
Obwohl ich persönlich an die russische Connection am wenigsten glaube.
Wir haben also einen ganzen Ordner mit Briefen aus dieser Zeit an alle möglichen Botschafter oder Botschaftsmitarbeiter, an was weiß ich alles für Leute.
Wir, also wir, die zahlreichen Wagner-Editionsphilologen.
Mir ist das auch wirklich befremdlich. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was der mit diesen Noten machen sollte. Ob der das dann als gute Nachtlektüre bei sich hatte oder so. Mir ist es wirklich ganz unverständlich, ob er das eben wie ein Fetisch oder ein Weiheobjekt ehrfürchtig in der Hand hielt.
Ja, edle Partituren. Und das einzige Kunstwerk, was er da in diesen ja sehr engen Räumen in dem sogenannten Führerbunker hatte, war ja dieses berühmte Porträt Friedrichs des Großen, wo er dann immer vorgesessen und sinniert hat und versucht hat, offenbar in eine Art geistigen Dialog zu treten, wie wir wissen, vergeblicherweise.
Was lag denn da sonst noch in diesem Führerbunker rum? Was muss man sich denn da vorstellen? Eine Herde von Schäferhunden? Oder ich kann das nicht ganz ernst nehmen. Ich glaube das nicht. Und das soll jetzt die Götterdämmerung auch noch drin rumliegen.
Es gab in diesem Raum noch einen relativ kleinen Tresor. Den sieht man auch auf den Fotos. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie sollen in Gottes Namen diese Partituren, die ja in einer großen Geschenkkassette verpackt waren, in diesen Tresor gekommen sein?
Das kann man nicht so kurz mal unter den Arm klemmen, dann haut man damit ab. Also es ist kein Kleinod, sondern eher ein Großod.
Man kann Hitler ja viel unterstellen, aber dass der nun da ausgerechnet in diesen Räumen, die er ja sozusagen als eine Art Feldlager auch betrachtet hat, sich nun ausgerechnet die Wagner-Partituren hinlegen sollte, halte ich für einigermaßen absurd. Also schon das ist wenig plausibel. Nicht unmöglich, aber zumindest wenig plausibel.
Ja, das finde ich jetzt eigentlich nachvollziehbar, was der sagt. Ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass in diesem Führerbunker eine Art Kunstdepot ist. Und es würde ja tatsächlich auch voraussetzen, dass er sich denkt, na, also ohne diese Teile komme ich gar nicht aus. Was nimmst du denn mit in den Bunker? Ja, meinen Teddybär und die Wagner-Partituren.
Einspruch Traudl Junge, Sekretärin Hitlers. Ich zitiere aus einem Weihnachtsbrief. Ich hatte eine Menge Koffer voller Geschenke und Herrlichkeiten, mit denen ich meine Familie und viele Freunde beglücken wollte. Aus dem großen Warenlager, das Hitlers Geburtstagsgeschenke enthielt, hatte ich für meine ausgebombte Mutter viele nützliche Dinge bekommen. Wäsche, Geschirr, Kleidung und so weiter.
Hat sie geschrieben, Warenlager, das Hitlers Geburtstagsgeschenke enthielt?
Ich zitiere mal weiter. Als die Kinder in den Bunker hinunterkommen, also die Goebbels-Kinder in den Führerbunker, als die Kinder in den Bunker hinunterkommen, gehe ich mit ihnen hinüber in das Geburtstagslager, wo Hitlers Geburtstagsgeschenke aufgestapelt lagen. Hier waren auch Kinderspielsachen und Kleider. Sie suchten sich aus, was ihnen gefiel.
Hat sie Geburtstagslager geschrieben?
Ganz unvorstellbar finde ich dann aber, und da traue ich jetzt eigentlich der Traudl Jung da nicht, wieso sollten in diesem Geburtstagsgeschenkezimmer auch so banale Sachen wie Spielzeug sein? Also da müsste man sich ja auch vorstellen, dass die 10.000 Socken da gelagert worden sind. die ja in der Wertigkeit so ungefähr da liegen. Und ich glaube auch nicht, dass er die, das neueste Modell der Märklin-Bahn, was ihm da irgendwie die Firma Märklin geschenkt hat, da liegt. Das finde ich ganz komisch.
Ja, das frage ich mich auch, warum im Führerbunker. Ich glaube daran ehrlich gesagt nicht. Dafür gibt es nämlich keinerlei Gründe und auch keinerlei Hinweise.
Also, was ich jetzt so gelesen habe in letzter Zeit zur Sache, dachte ich mir, also das Wahrscheinlichste ist es vielleicht doch, dass es irgendwie da in Berchtesgaden rumlag, in diesem Obersalzberg.
Also ich halte es für am wahrscheinlichsten, dass die Partituren zusammen mit allen anderen Geschenken, die Hitler zum 50. Geburtstag bekommen hat, in dem Privatarchiv im Berghof gewesen sind.
Ja, jetzt liegen sie im Obersalzberg.
So unplausibel wie die Führerbunker-Variante ist, so plausibel ist die Berghof-Variante. Denn der Berghof war ja vorgesehen als eine Art Altersruhesitz für Hitler, nicht? Also man stellt sich das so vor, so 1952 ist dann der Endsieg vollendet, die Weltherrschaft errungen und dann kann sich der Führer zur Ruhe setzen und das tut und genau seinen eigentlichen Hobbys frönen, neben Weltvernichten, ja, zweifelhafte Bilder malen und kluge Gespräche mit Wagner-Sängern führen, sowas.
Wussten Sie eigentlich, mein Lieber, dass man die Beriberi-Krankheit durch den Genuss ungekochter Kartoffelschalen in höchstens 8 Tagen bekämpfen kann?
Wie das Haus von Ihnen aussah, haben wir uns schon vergegenwärtigt.
Ja, das ist so ein hochgelegenes Gebäude. Ich habe es selbst nie gesehen.
Es war ja eine weit verzweigte Bunkeranlage da unter dem Berghof.
Von außen wirkt es bewusst schlicht und einfach.
Ja, wie soll man sagen, das war so sein Berg- oder Alpendomizil. Da war er wohl offensichtlich sehr gerne.
Und gar mancher, der es zum ersten Mal vor sich sieht, fragt erstaunt, warum es denn nicht längst durch einen Prachtbau ersetzt worden ist.
Oh, sehen Sie mal, der Berghof.
Sehr schlicht und einfach. Warum er wohl nicht längst schon durch einen Prachtbau ersetzt worden ist?
Das frage ich mich auch. Erstaunt. Haben Sie die Erinnerungen von Christa Schröder, der anderen Hitler-Sekretärin, dabei?
Handschuhfach.
Ah ja, hier steht's. Ein Bild grauenvoller Verwüstung bot sich uns dar. Der Berghof war schwer getroffen, das Hauspersonal wollte die Möbel mitnehmen. Ich setzte mich deshalb mit Albert Bormann im Berchtesgadener Hof
schon
in Verbindung.
Wieder dieser Bormann? War der nicht gerade noch in Berlin?
Jetzt ist er jedenfalls im Berchtesgadener Hof. Bei dieser Gelegenheit unterrichtete ich ihn auch über die Absicht des Kriminalkommandos, die Kavernen der Bunkeranlagen zu sprengen, in denen sich auch die private Gemäldesammlung Hitlers befand. Die Eierhandgranaten standen bereits
in Eierkartons?
In Kisten auf dem Bunkergang. Ich empfand es als Wahnsinn, diese kostbaren Gemälde zu zerstören. Albert Bormann pflichtete mir bei und war einverstanden, dass jeder ein Gemälde mitnahm.
Das ist ja ein Wahnsinn, diese kostbaren Gemälde zu zerstören. Kommt, nehmt die Dinge mit. Aber jeder nur eins.
Inzwischen zerstörten die Kriminalbeamten in den Kavernen des Bunkers, was nur irgendwie zu zerstören war. So überraschte ich die Beamten in der Kaverne von Eva Braun bei der Zertrümmerung von Evas kostbarem Porzellan, das von Sophie Stork bemalt Evas Signum trug.
Okay, Kaverne, private Gemäldesammlung, Eierhandgranaten, Plünderungen, Sophie Stork und weiter?
Am Obersalzberg brach das Chaos aus. Der Gutshof wurde von den Berchtesgadenern gestürmt und ausgeraubt. Tiere wurden weggeschleppt und Kartoffelmieten erbrochen.
Igitt.
Aus Speershaus und aus dem Bechsteinhaus holten sich Einheimische nicht nur leicht zu transportierende Gegenstände, sondern auch die Möbel. Der Friseurladen im Platterhof wurde vollkommen ausgeraubt.
Der Friseurladen? Das ist ja entsetzlich.
Am Abend des gleichen Tages erschien plötzlich Fegeleins Adjutant Hannes Göhler.
Grüß Gott!
Ich sagte ihm, dass auch die Gemälde alle vernichtet werden sollten. Er war genau wie ich der Meinung, dass das unverzeihlich sei.
Das ist ja unverzeihlich.
Und schickte am anderen Morgen einen LKW, der die Gemälde und so weiter nach Fischhorn bringen sollte.
Hier die ganze Fuhre, sofort nach Fischhorn damit.
Doch nicht etwa das Pinzgauer Schloss Fischhorn, das sich laut Wikipedia in Privatbesitz befindet und für Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Das Schloss Fischhorn, in dem man auch das Bernsteinzimmer vermutete?
eben dort.
Ja, bitte?
Wir suchen das Bernsteinzimmer und die Wagner-Partituren. Sind die bei Ihnen?
Schloss Fischhorn befindet sich in Privatbesitz und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Können Sie keine Wikipedia-Artikel lesen?
Wir haben die Erinnerungen von Hitlers Sekretärin Christa Schröder dabei. Da steht, ich suchte die wertvollsten Gemälde, alle künstlerischen Kostbarkeiten, Evas Tafelsilber, silberne Kassetten und so weiter in den Kavernen zusammen und beauftragte die Männer des BKD mit der Verladung auf den LKW.
Sie wissen doch nicht mal, was BKD bedeutet.
BKD, weißt du das?
BKD, Bund der Kinderreichen Deutschlands, Bund der Kriegsblinden Deutschlands, Berliner Kampfdackel.
Das tut nichts zur Sache. Hören Sie zu. Hier steht, es befanden sich sehr großflächige Gemälde darunter, wie zum Beispiel ein Bordone und ein Tintoretto, die, da die Treppe zur Straße zerstört, schwierig über den mit Schneematsch bedeckten Südhang zu transportieren waren. Hallo? Hallo? Hören Sie, sind Sie noch da? Oh. Komm, lass uns fahren.
Okay, hab's verstanden. Chaos allenthalben, volle Kavernen, von Hinz und Kunz geplündert, während Kartoffelmieten erbrochen werden und Eierhandgranaten auf ihren Einsatz warten. Aber sind irgendwo die Partituren erwähnt?
Das Problem ist, es war halt kein wissenschaftlicher Dokumentar dabei, der ein Inventar geführt hätte. Das war ja komplettes Chaos. Man hat halt gegriffen, was man gekriegt hat, auf irgendwelche Leiterwagen geschmissen, notdürftig befestigt oder nix wie weg.
Christa Schröder erwähnt die Partituren nicht. Traudel Junge auch nicht. Überhaupt kein Augenzeuge erwähnt sie.
Eigentlich war damit alles klar. Aber dann trat ein neuer Mann auf den Plan.
Es gibt ein ganz kurioses Manuskript und das ist ein gerade mal 14 Seiten umfassender Text aus dem Jahr 1986. Der Text hat den Titel Die verschollenen Wagner-Partituren und verfasst hat ihn Henriette von Schirach.
Das ist
Tilman Lahme, Kulturwissenschaftler an der Universität in Lüneburg.
Klingt, als würde er in sein Handy sprechen.
Ja, genau. Ich mache mal eine Zwischenspeicherung, ja, genau.
Lahme hat vor einigen Jahren über die verschollenen Partituren geforscht.
Also wir haben eine riesige Liste an Leuten damals geführt und dann mit denen gesprochen, die allesamt als Experten da in Frage kamen. Und diese Witwe, Henriette von Schirach, stellt die These auf, die Partituren Wagners sei mit ganz viel anderem Kunstbesitz und wertvollem Material aus Hitlers Privateigentum nach Italien geschafft worden, im sogenannten Bormann-Treck.
Henriette von Schirach. Was von davon zu halten ist, weiß ich nicht.
Ihr eigener Sohn hat zu uns gesagt, na ja, also die Mutter, die hat immer viel erzählt. Ja, also selbst in der Familie hat man das nicht so ganz ernst genommen.
Und da spielt dann ein Italiener eine Rolle.
Siviero,
ja. Eine schillernde Person wohl offensichtlich. Ja, also jedenfalls war er dann Minister in Italien und ist eben bis heute eine sehr hoch angesehene Person. Was wohl auch der Grund ist, warum man in Italien, wenn der Name Siviero fällt, nicht weiterkommt. Da wird abgeblockt. Und interessant ist eben, dieser Siviero hat in seinem Nachlass, der ist glaube ich 1983 gestorben, hatte er in seinem Nachlass 20 Aquarelle von Hitler.
Die 1984 ausgestellt werden, was Henriette von Schirach, die Dinger jahrelang bei Hitler im Berghof bewundern musste, dann doch ein wenig nachdenklich macht.
Der war der Beauftragte, der herumfuhr und versuchte, Dinge, die in den Uffizien waren und geklaut worden waren, wiederzubekommen. Und der soll nun also seine Aufgabe ein bisschen ausgedehnt haben, auch auf Bereiche, die eben nicht dem italienischen Staat gehörten, sondern und soll diesen Bormann-Treck quasi ausgeraubt haben. Ob Siviero die Wagner-Partituren hatte, das hat Henriette von Schirach behauptet. Sie hatte dafür einige Indizien, es gibt keine Beweise. So muss man das sagen.
Irgendwelche weiteren Beweise?
Die Casa di Siviero, die kann man in Florenz heute besichtigen, zu unmöglichen Zeiten. Also man muss aufpassen, das ist nicht jeden Tag geöffnet. Es gab damals einen Nachlassverwalter, der hat nun überhaupt kein Interesse gehabt, Kontakt zu uns aufzunehmen. Also da sind wir völlig ins Leere gelaufen, der wollte nicht mit uns sprechen.
Eine Casa mit seltsamen Öffnungszeiten. Eine Kunstsammlung unbekannter Provenienz, ein nachlässiger Nachlassverwalter. Höchst suspekt.
Ich würde auch denken, dass, wenn es nicht in Richtung Siviero führt, Amerika eine, denn von Südtirol ist viel in Richtung Amerika gegangen, dass Amerika eine Möglichkeit wäre, wo das gelandet ist.
Naja, das ist so ähnlich wie was man von was behauptet wird, was Knappersburg gesagt hat. Er wüsste, wo die Partituren sind, er dürfe es aber nicht sagen. Hans Knappersburg, der Dirigent. Das ist wirklich genau so diese Geschichte. Ich kenne jemanden, der kennt jemanden und der kennt jemanden und der aber hat es wieder von jemandem. Nicht so, also Knappersburg muss wohl des Öfteren, der war ja nach dem Krieg und der hat wohl immer so beim Bier abends dann so verlauten lassen, er wüsste es und so weiter. Und das Kuriose ist, dass da trifft sich das wieder ein bisschen mit der Henriette von Schirach. Der hat ja öfter in Bozen dirigiert.
Nachdem nun eigentlich alles klar war, trat ein neuer Mann auf den Plan.
Ein Tauchbootfahrer,
okay.
Der auch ein Buch über die ganze Angelegenheit geschrieben hat.
Das Buch heißt Mythos Toplitzsee. Also wie ist der Untertitel? Tauchfahrt in die Vergangenheit.
Fricke betaucht mit seinem Tauchboot Jago gerne die Seen dieser Welt, zumeist auf der Suche nach Quastenflossern. Finden tut er aber häufig ganz andere Dinge.
Ich habe da Sachen über das Unternehmen Bernhard. Nee, das ist diese Geschichte über dieses Falschgeld, was im KZ Sachsenhausen hergestellt worden ist.
Aha.
Und das dann in dem See versenkt wurde. Und ich habe das Geld gefunden.
Und was hat das mit den Wagner-Handschriften zu tun?
Gute Frage.
Passen Sie auf, die Frau von Baldur von Schirach, die hat behauptet,
dass die Wagner-Partituren vom Berghof Richtung Südtirol gewandert und in die Hände von Antonio Severo gelangt seien, das wissen wir doch schon.
Was wir aber nicht wissen, also noch nicht wissen, ist, was sie zu Hans Fricke am Telefon sagte.
Sie sind der richtige Mann, Sie finden die.
Schwere Hypothek. Für unser einen.
Aber nicht für einen Hans Fricke.
Diesen Severo, den habe ich denn aufs Korn genommen.
Aha.
Den habe ich aufs Korn genommen. Und der hat ja Tagebücher geschrieben. Und diese Tagebücher wollte ich haben. Und zwar wollte ich wissen, ob der was über die Noten geschrieben hat, die auf dem Treck dann hätten gehen müssen nach Bozen.
Ja.
Aber ich war wirklich auf einer heißen Spur. Weil das ist wahnsinnig schwierig, da in Italien so eine Sachen zu eruieren.
Wie auch Tilman Lahme scheiterte Fricke an den Öffnungszeiten der Casa Severo. Doch er versucht es weiter.
Und zwar bin ich über das Auswärtige Amt und über den Wagner.
Wolfgang Wagner.
Der hat mir erzählt, die Wahrheit liegt in Moskau.
Aha.
Und kennen Sie das Buch vom Mirsch?
Von wem?
Vom Mirsch.
Misch, nee.
Der hat ein Buch geschrieben und der hat...
Moment. Misch?
Rochus Misch schrieb das Buch Ich war Hitlers Telefonist, Kurier und Leibwächter.
Schmissiger Titel.
Ich wieder? Okay. Als ich die Wohnung während Hitlers Abwesenheit im Mai 1940 besichtigte, lagen überhaupt keine privaten Dinge herum. Mir fielen nur allerlei Zeichenmaterial wie Lineale und zahlreiche Stifte sowie eine ausgebreitete Wagner-Partitur auf.
Das ist das einzige und letzte Mal, wo von den Partituren was erwähnt wurde. Das war 1940. Der Hitler hat im Reichsbunker in Berlin ein Privatmuseum gehabt von den Sachen, die er als Staatspräsente bekommen hat.
Hat er gerade Privatmuseum gesagt?
Ich denke ja, wovon bei Misch leider nichts steht.
Da lagen plötzlich Riesenmengen von Noten auf dem Boden.
Wovon bei Misch leider auch nichts steht.
Und das waren die Wagner-Partituren, die dem Hitler geschenkt worden sind. Und dann ist ja, wie wir wissen, im März 1945 eine Bombe in das Hauptquartier da eingeschlagen und hat dieses Zimmer zerstört. Mhm. Also das Privatdings da vom Hitler, das Privatmuseum wurde total vernichtet. Mhm. Und als ich das so las und hörte, war mir klar, dass es keine italienische Spur gibt.
Womit wir also wieder in Berlin wären.
Also ich kenne diese ganzen Baulichkeiten gar nicht. Also man müsste vielleicht auch mal wissen, ist da ein großer Raum für
Samurai-Schwerter?
Für als Sammelraum oder für was auch immer angelegt worden? Gibt es da? Das muss man doch wissen, ob es da so einen großen Raum gegeben hat.
Es war gegen 11 Uhr morgens, Mitte April, ein Tag ohne Sonne mit klarer Sicht auf die Vorberge. Ich trug meinen kobaltblauen Anzug mit dunkelblauem Hemd, Schlips und Brusttaschentuch, schwarze Sportschuhe und schwarze Wollsocken mit dunkelblauem Muster. Christoph Neubauer hatte mich nach Frankfurt an der Oder gelotst, um die Sache ein für alle Mal aufzudecken.
Also ich bin der Christoph Neubauer und bin Grafiker und arbeite seit ziemlich gut 15 Jahren an der 3D-Rekonstruktion der Reichskanzlei.
Und was er mir an seinem Computer zeigte, stellte alle bisherigen Vermutungen auf den Kopf und schmiss mich zurück auf Start.
Also unter diesem Mittelbau, dort wo die, im Grunde genau unter dieser langen Marmorgalerie war ein Riesenluftschutzbunker, 5 Abteilungen waren das. Und der letzte Abschnitt, das waren, könnten wir mal gucken auf dem Plan, wie viele Räume, können wir mal gucken. Dieser letzte Abschnitt, wir können ja eigentlich...
Da gab es einen Raum mit Geschenken.
Dort wurden nachweislich...
Jetzt hier nicht vom Führerbunker, sondern
Nein,
vom Bunker unter?
Der neuen Reichskanzlei. Das ist der öffentliche Luftschutzbunker. Hier war die Hebebühne. Hier ging es runter mit dem Auto, 4,50 Meter. Und dann konnten die LKWs unten reinfahren in die Keller. Und,
das ist riesig.
Das ist ein riesiger Anlass. Das verstehen die meisten Leute gar nicht.
Ganzen, kriegt man ja alle möglichen Sachen. Und natürlich auch noch Manuskripte.
Ja, also selbst wenn Sachen, die gar nicht so... es gibt ja, man darf nicht vergessen, das ist der Bunker. Darunter ist ja noch eine Etage. Und darüber haben wir ja immer noch nicht die Marmorgalerie, dann haben wir ja immer noch 3,20 Meter. Das ist eine Sektion und davon 5. Und so eine Sektion, und zwar die hier, die letzte, die war laut allen Augenzeugen reserviert. Und zwar nur für die Kunstgegenstände und empfindlichen Gegenstände der Reichskanzlei.
Sein schönstes Geschenk.
Das Werk aber lebt und wird leben, solange Deutsche sich an deutscher Kunst und Art erfreuen.
Auf der Suche nach Wagners verschollenen Ringpartituren.
Meine These war immer die, wenn die Wagner-Gesamtausgabe fertig ist, dann tauchen sie auf.
Ein schlieriges Schattentheater von Michael Lissek. Es sprachen Bettina Kurt, Nadja Schulz-Berlinghoff, Jörg Löw. Ton und Technik Ute Hesse, Johanna Fegert. Regie Michael Lissek. Redaktion Walter Filz. Mit schönstem Dank für die Themenidee an Dorothea Enderle.
Könnte sein, dass Sie schon an der heißesten Spur vorbeigegangen sind.
Könnte sein. Es könnte auch sein, dass ich sie habe, aber das würde ich Ihnen dann natürlich nicht erzählen.
Ah.
Eine Produktion des Südwestrundfunks 2016.